Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Im letzten Wort bittet man normalerweise um den Freispruch. Aber ich bitte dieses Gericht um nichts. Ich kenne mein Urteil. So heißt es im Schlusswort von Wladimir Kara-Mursa, einem der schärfsten Kritiker der russischen Führung. Er ist heute in Moskau zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden.
Er wusste das, dass er gefährlich ist für die Machthaber und dementsprechend einem großen Risiko ausgesetzt ist.
Das sagt unsere langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Sie hat Kara-Mursa vor seiner Verhaftung mehrmals getroffen und sie ordnet uns dieses Urteil gleich ein. Und wir beschäftigen uns mit einer Technologie, die gerade vielen Menschen Angst macht, weil sie sich so unglaublich schnell weiterentwickelt. Es geht um künstliche Intelligenz. KI-Experte und Neurowissenschaftler Henning Beck will da ein bisschen beruhigen.
Wir sehen jetzt im Moment auch, es werden sich mehr neue Jobs, mehr neue Anwendungen, mehr neue Produkte ausgedacht, als Gefahr laufen, ersetzt zu werden.
Über die Grenzen von KI und welche Regelungen es aber auch dafür braucht, sprechen wir ebenfalls heute am Montag, dem 17. April. Ich bin Rahel Klein und ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
Deutschlandfunk Nova.
Er war und ist einer der bekanntesten Gegner von Wladimir Putin. Zweimal soll er schon vergiftet worden sein, lag im Koma und trotzdem hat Wladimir Kara-Mursa nicht aufgehört, den Kreml zu kritisieren.
Ihn zu brechen ist unmöglich, das hat er mehrfach bewiesen. Er meinte, wenn er solche Reaktionen bei den Machthabern auslöst, dann macht er etwas richtig.
Ja, das sagt seine Frau Jewgenia, die mit den drei gemeinsamen Kindern in den USA lebt. Wladimir Kara-Mursa wurde kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine in Russland festgenommen und heute zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt, unter anderem wegen des angeblichen Hochverrats. Gesine Dornblüt war jahrelang unsere Korrespondentin in Russland und hat Wladimir Kara-Mursa auch mehrfach getroffen. Gesine, welchen Eindruck hattest du bei deinen Treffen von Kara-Mursa? Was ist das für ein Mann?
Das ist ein gebildeter, sehr integrer Mann, Demokrat durch und durch. Und ich glaube, was ihn sehr stark geprägt hat, das ist der Mord an seinem Freund Boris Nemtsov. Das war der wichtigste Oppositionspolitiker, der 2015 in unmittelbarer Nähe des Kreml erschossen wurde. Und Kara-Mursa hat danach gesagt, wir dürfen nicht aufhören. Das sind wir auch Boris Nemtsov schuldig. Und dementsprechend hat er eben immer weitergemacht.
Wie ordnest du dieses Urteil jetzt ein? 25 Jahre Lagerhaft.
Damit musste man rechnen erstmal, das ist überhaupt nicht überraschend, denn es ist inzwischen sehr oft so, dass die Richter der Anklage folgen in Russland. Diese Vorwürfe, Hochverrat, Verbreitung sogenannter Fake News, also da möchte ich eigentlich Kara-Mursa selbst zitieren, der in seinem Schlusswort gesagt hat, in Russland gilt Schwarz als Weiß und Weiß als Schwarz. Es gilt ja als Fake, den Krieg Krieg zu nennen. Und insofern, ja, möchte ich einfach nur sagen, das ist ein Unrechtsurteil.
Wie wichtig war oder ist Kara-Mursa für die russische Opposition?
Also er ist in Russland nicht so bekannt wie zum Beispiel Alexei Nawalny. Es sind jetzt nicht die Massen, die für ihn auf die Straße gehen oder früher auf die Straße gegangen wären. Aber er ist eben sehr gefährlich für die Machthaber, unter anderem, weil er Lobby gemacht hat im Ausland für eine Sanktionsliste, für Sanktionen gegen Vertreter des Machtapparates, für persönliche Sanktionen, also Einfrieren von Vermögen im Ausland, Einreiseverbote in die USA. Und er wusste das, dass er gefährlich ist für die Machthaber und dementsprechend einem großen Risiko ausgesetzt ist. Ich habe ihn mehrfach gefragt, warum er denn trotzdem eigentlich immer wieder zurückgeht nach Russland, trotz dieser großen Gefahr. Und darauf hat er Folgendes gesagt.
I'm a Russian politician. A Russian politician has to be in Russia. It's a question of principle.
Ich bin ein russischer Politiker. Ein russischer Politiker muss in Russland sein. Wenn ein Dissident erstmal außer Landes ist, verliert er sehr schnell den Sinn für den Alltag. Was aber noch wichtiger ist, er verliert die moralische Autorität. Man kann nicht irgendwo an einem weit entfernten, sicheren Ort sein und den Leuten sagen, was sie tun sollen.
Und das war ja zum Beispiel auch der Grund, weswegen Alexei Nawalny nach dem Giftanschlag auf ihn und der Behandlung in Deutschland dann nach Russland zurückging. Und auch er sitzt ja jetzt in einem Lager.
Jetzt hat Kara-Murza diese zwei mutmaßlichen Vergiftungsversuche schon hinter sich. Er war während des Prozesses teilweise auch so angeschlagen, dass er gar nicht an den Anhörungen teilnehmen konnte. Wie gefährlich, würdest du sagen, ist diese lange Haftstrafe jetzt für ihn?
Ich habe ja mit seiner Ehefrau gesprochen und sie hat mir gesagt, dass die Symptome, die Folgen dieser Giftanschläge bereits zurückgekehrt sind während der Untersuchungshaft, in der er ja jetzt länger als ein Jahr war, teilweise auch in Isolationshaft. Also diese Symptome von Gefühlsverlust, die weiten sich sogar aus. Er hat Schwierigkeiten zu gehen und sie sagt, er sei in Lebensgefahr, wenn er im Gefängnis bleibe, ins Lager komme. Und wir sehen das ja auch bei anderen Häftlingen, auch bei Nawalny zum Beispiel, diese unterlassene medizinische Hilfeleistung. Das kommt oft vor und gerade auch vor in Bezug auf Regimegegner.
Und siehst du irgendeine Chance, dass Kara-Murza doch irgendwie früher wieder freikommt, vielleicht auch mit Hilfe aus dem Ausland? Die Bundesregierung hat das Urteil gegen ihn zumindest heute ja direkt verurteilt.
Ja, da stellt sich natürlich die Frage inzwischen, welche Wirkung das hat, wenn das Ausland verurteilt ist. Es gibt natürlich die Hoffnung auf einen Gefangenenaustausch. Das ist möglicherweise sogar das Kalkül der russischen Seite. Das haben wir mehrfach gesehen, dass eben Menschen zu langen Haftstrafen verurteilt werden und dann ausgetauscht werden gegen russische Häftlinge, die im Westen irgendwo einsitzen. Und Kara-Murza hat neben dem russischen auch einen britischen Pass. Das macht ihn also aus russischer Sicht besonders in Anführungsstrichen wertvoll. Ich denke, es ist aber auch ganz klar, dass er selber auf was anderes hofft, nicht auf einen Austausch, sondern auf ein schnelles Ende des Putin-Regimes.
Sagt Gesine Dornblüt, unsere Osteuropa-Expertin. Mit ihr habe ich über das Urteil gegen Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Murza gesprochen. Er ist heute in Russland zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt worden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie läuft's beim Klimaschutz in Deutschland so? Das hat sich der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung angeschaut und heute seinen Bericht abgegeben. Und mit Blick aufs letzte Jahr ist das Urteil der Fachleute ja nicht so wirklich gut, auch nicht so wirklich schlecht, vielleicht am ehesten so, ja, so lala. Aber so gar nicht glücklich ist der Expertenrat mit dem, was die Bundesregierung da als Reform ihres Klimaschutzgesetzes plant. Sprechen wir jetzt drüber mit Raphael Krämer aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Raphael, wo steht Deutschland in Sachen Klimaschutz denn?
Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, die Zahlen sehen auf den ersten Blick ganz gut aus. Die umweltschädlichen Emissionen Deutschlands sind letztes Jahr gegenüber 2021 um 1,9% zurückgegangen. Sprich, das Klimaziel 2022 ist erreicht. Das hat aus Sicht der Fachleute im Jahr des russischen Großangriffs auf die Ukraine aber weniger mit Erfolgen der Klimapolitik zu tun, als vielmehr mit Wirtschaftskrise. Denn dass das Klimaziel gehalten wurde, hat demzufolge mit weniger Produktion der Industrie zu tun, mit der Energiekrise und mit Problemen bei den Lieferketten. Hätte das alles nicht Deutschlands Wirtschaftswachstum getroffen, wäre das mit dem Klimaziel wohl eher nichts geworden. Denn zum Beispiel die Emissionen des Verkehrs, die sind noch gestiegen. Und wer jetzt übrigens sagt, diese ganzen Zahlen, die kenne ich schon. Das Umweltbundesamt hat sie letzten Monat auch schon mal veröffentlicht. Der Expertenrat hat sie aber jetzt noch mal überprüft und bestätigt. Und offiziell handelt es sich da aber weiterhin nur um vorläufige Werte.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Durch den Verkehr sind mehr Treibhausgase entstanden als im Jahr davor. Und Verkehr ist ja auch zusammen mit Gebäuden einer der Bereiche, wo es durchgehend wirklich hapert mit den Klimazielen, die immer wieder auch verfehlt werden. Darüber hatten die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP ja auch gestritten, wollen ihre Klimaschutzregeln als Lösung lockern.
Ja, genau. Und davon ist auch der Expertenrat gar nicht begeistert. Die Bundesregierung plant ja als Ergebnis ihres Koalitionsausschusses letzten Monat, es mit den Klimazielen pro Sektor, also was wir da gerade haben, Energie, Gebäude oder Verkehr, es nicht mehr so genau zu nehmen. Und diese Sektoren sollen sich, so lautet ja der neue Plan, jetzt gegenseitig ausgleichen können. Und davon hält Brigitte Knopf, Vizechefin des Expertenrats, gar nichts.
Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich auf einem guten Weg sind. Und das heißt, ist es nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte, dass es da irgendwo Puffer gibt.
Aus Sicht der Klimafachleute würde das einzelne Ministerien aus der Verantwortung nehmen. Also normalerweise müsste jetzt ja zum Beispiel Verkehrsminister Volker Wissing ein Sofortprogramm auflegen für sein Ressort, weil er ja zu viele Treibhausgase entstanden sind im Verkehr. Und da könnte zum Beispiel sowas drinstehen wie ein Tempolimit auf Autobahnen. Sowas fällt aber mit der Reform des Klimaschutzgesetzes weg. Und für den Expertenrat erhöht das Risiko, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht. Und das ist jetzt schon die Prognose.
Das wäre ja dann wirklich der nächste Punkt. Also wenn das Erreichen des Klimaziels im vergangenen Jahr eher ja ein Ausrutscher war, dann kann es um die Klimapolitik insgesamt ja nicht so gut stehen in Deutschland, oder?
Ja, genau. Also der Expertenrat, der sagt, das geht halt alles zu langsam. Also würde es in diesem Tempo weitergehen, sei das Klimaziel für 2030 nicht zu erreichen. Und das heißt ja für Deutschland nach seinem Klimaschutzgesetz, die klimaschädlichen Emissionen sollen bis 2030 um 65% sinken im Vergleich zum Jahr 1990. Und laut dem Vorsitzenden des Gremiums passiert zwar gerade was, aktuell würden wir aber zum Ende des Jahrzehnts vielleicht so bei 55% weniger Treibhausgasen rauskommen.
Hm. Gab es denn neben Kritik vom Expertenrat auch konkrete Empfehlungen, was die Bundesregierung machen soll?
Ja, im Kern halt nicht das machen, was sie jetzt machen will, nämlich dieses Klimaschutzgesetz reformieren. Stattdessen sollte eben das passieren, was da ursprünglich für Situationen für diese geplant war. Also Verkehr und Gebäude haben ihr Ziel nicht eingehalten, also müssten sie bis zum Sommer ein Sofortprogramm einrichten. Und das wollen auch die Fachleute gern so haben. Die Fachleute sagen jetzt, was bisher zum Beispiel mit Wärmepumpen, was mit erneuerbarer Energie, was mit Elektromobilität passiert, das ist einfach nicht ausreichend und es muss mehr von solchen Sachen geben.
Deutschland kommt mit dem Klimaschutz nicht so schnell voran, wie es vorankommen müsste. Das wird der Bundesregierung jetzt nochmal von ihrem eigenen Expertenrat fürs Klima bescheinigt. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns das Ganze zusammengefasst. Dank dir, Raphael.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist viel wert, wenn man den Friseur, die Friseurin seines Vertrauens hat oder die Eisdiele, bei der man weiß, das Stracciatella-Eis, da kann ich mich drauf verlassen. Ne? Und so ist es auch mit Bäckereien. Wenn du weißt, wo du das perfekte ofenfrische Brot kriegst, dann läuft schon einiges gut im Leben. Und dann kann einen die Nachricht, dass viele Bäckereien schließen müssen, auch ziemlich traurig machen. Knapp 800 Bäckereien haben in Deutschland alleine im letzten Jahr dicht gemacht. Das zeigen neue Zahlen. Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Warum mussten so viele schließen?
Ja, es gibt viele Gründe, die damit reinspielen. Viele haben die Corona-Zeit nicht überlebt. Jetzt durch Russlands Krieg in der Ukraine sind natürlich auch die Rohstoffpreise ziemlich gestiegen. Es gab Angst auch vor explodierenden Energiekosten. Aber man muss auch sagen, viele Bäckereien, die waren nicht mehr so ganz up-to-date, ne? Zu altbacken, um im Bild der Branche zu bleiben. Denn es haben auch ganz schön viele Bäckereien neu aufgemacht.
Wie muss man die Zahlen denn einordnen? Ne? 800? Also weiß man überhaupt, wie viele Bäckereien es gerade in Deutschland gibt?
Ja, der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zählt 9600 Bäckereien und diese 800 haben wir dicht gemacht. Das heißt aber nicht, dass das Handwerk tot ist oder dass da kein Geld mehr zu machen ist. Es haben nämlich auch über 400 Bäckereien neu eröffnet, habe ich gesagt. Zu diesen relativ neuen und auch hippen Bäckereien gehört auch die von Max Kugel in Bonn. Ich habe mit ihm gesprochen, mit Max. Er sagt, es reicht halt nicht mehr einfach, wie seit 50 Jahren, Brot und Brötchen zu backen.
Du musst aber auch ein Auftreten haben, was eben zeitgemäß ist. Ja, das kommt halt über deine Ladeneinrichtung, über die Sprache, die du als Betrieb sprichst. Wir müssen das Handwerk anders leben, damit überhaupt der Nachwuchs wieder motiviert wird, diesen Beruf zu erlernen.
Also der Laden von Max ist halt liebevoll eingerichtet. Ne? Da hat sich jemand Gedanken über das Design gemacht. Das merkst du. Selbst die Schriftarten auf dem Schaufenster, die passen zueinander. Da hat er ordentlich Zeit reingesteckt. Und Nachwuchs, was er eben gesagt hat, ist halt das Stichwort. Ne? Weil der fehlt ja in vielen Bäckereien, ja, an allen Ecken und Enden. Ne? Bei ihm sieht es aber gut aus.
Ja, weil das überrascht dann ja dann eher, dass es bei ihm gut aussieht. Weil das hört man ja wirklich immer, dass der Nachwuchs fehlt, die Fachkräfte und dass die Bäckereien auch einfach kein Personal mehr finden.
Ja, Max sagt auch, klar, Azubis wachsen jetzt nicht auf den Bäumen, ne, aber man muss schon auch was dafür tun, dass die kommen. Und er gibt sich halt auch seit der Eröffnung vor 5 Jahren Mühe, ein guter Arbeitgeber zu sein. Erstens eine gute Ausbildung zu ermöglichen, das geht halt bei ihm viel individueller und gezielter als meinetwegen bei einer großen Bäckereikette mit Fließbandarbeit. Und super wichtig auch die Arbeitszeiten. Also Max macht erst um 10 Uhr morgens auf. Die fangen dann um 6 Uhr an zu backen. Das ist für uns vielleicht immer noch super früh, ne? Aber nicht mehr diese unmenschlichen Arbeitszeiten, in denen Menschen nachts in der Backstube stehen und ackern. Und mit diesen Maßnahmen ist er als Arbeitgeber eben wieder attraktiv.
Aber das sind alles so Dinge, wo wir einfach gucken müssen, dass die jungen Menschen oder auch wir als Betreiber der Bäckerei, wir wollen das ja möglichst lange machen und wir wollen nicht mit 50 so aussehen wie unsere Chefs damals oder unsere Ausbilder, die sich halt total kaputt gearbeitet haben, ja? Also das Handwerk verändert sich, die Einstellung der Menschen verändert sich und ich glaube, das muss man einfach geschickt kombinieren, dass ein Handwerk langfristig auch Zukunft hat.
Das macht er auch ganz gut, weil vor seiner Bäckerei in Bonn, da gibt es fast den ganzen Tag über eine Riesenschlange.
Das kann ich bestätigen. Ich kenne den Laden. Jetzt aber trotz vieler Neueröffnungen, ne, wenn man auf die Zahlen guckt, es werden ja insgesamt weniger. Also vor 10 Jahren waren es noch 12.500. Jetzt hast du nur noch, du hast gesagt, bisschen mehr als 9.500 in Deutschland.
Ja, man muss das Handwerk schon mögen, ne, am Ende. Es ist ja auch sehr anstrengend, der Beruf. Max hat gesagt, es überleben entweder die großen Ketten, das finde ich interessant, weil die einfach ja eine Marktmacht haben, oder du hast ein gutes, modernes Konzept. Max zum Beispiel verkauft auch wirklich nur Brot, keine Brötchen, keine Teilchen, nur Brot, weil er das dann eben richtig gut machen will, und das bereut er nicht.
Das war für mich die beste Entscheidung meines Lebens, und ich stehe jeden Morgen dafür auf, um zum einen Qualität zu backen, aber auch den jungen Menschen, die bei mir arbeiten, genau das zu vermitteln, dass es sich lohnt, ein Handwerk zu erlernen, und dass es sich lohnt, sich selbstständig zu machen. Weil wenn du dein eigener Chef bist, dann sind das deine Regeln, die gespielt werden. Und wenn deine Qualität gut genug ist, dann werden die Regeln auch akzeptiert.
Sagt Max Kugel aus Bonn. Es schließen insgesamt mehr Bäckereien als aufmachen, aber bei manchen läuft es eben doch ganz gut. Warum das so ist, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt erzählt. Er hat nämlich mit dem Bäcker in Bonn gesprochen. Danke dir, Christian.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine 6-monatige Entwicklungspause bei künstlicher Intelligenz. Das haben in einem offenen Brief zuletzt führende Vertreter der Tech-Branche gefordert, darunter auch Elon Musk, weil sich KI gerade in einem Tempo weiterentwickelt, die man bald gar nicht mehr kontrollieren könne. So eine Pause will die deutsche Bundesregierung nicht, aber dafür klarere Regelungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Und es muss Regeln geben, nach denen diese Algorithmen programmiert werden. Es muss auch Regeln geben, wie diese Algorithmen überwacht und kontrolliert werden. Und dann haben wir die Chance, künstliche Intelligenz zu entwickeln, die uns dient, die uns eben nicht manipuliert, nicht täuscht.
Ja, das sagt Volker Wissing, Minister für Digitales. Und diese Sorge vor der Macht künstlicher Intelligenz, die beschäftigt gerade viele. Und wir wollen uns das einordnen lassen mit Henning Beck, Neurowissenschaftler und KI-Experte. Henning, hast du auch Angst davor, dass wir die Kontrolle über die KI verlieren und dass das gerade alles viel zu schnell geht?
Nein, Rahel, diese Angst habe ich nicht. Auch dass die Vorstellung, dass KI irgendwie schlauer wird als der Mensch und dass wir da Angst haben müssten, dass sie uns da die Jobs wegnimmt, das ist so gar nicht der Fall. Denn das, was wir der KI nennen, eigentlich ist das im Moment auch immer noch Statistik. Das hat mit menschlichem Denken oder kognitivem Denken jetzt nichts zu tun.
Aber würdest du zustimmen, dass es klarere Regeln im Umgang mit KIs braucht?
Ja, der Punkt ist folgender. Also, ich kann natürlich gewisse Sachen in der Technologie, kann ich regulieren und muss ich auch machen. Das funktioniert aber nur dann am besten, wenn ich auch weiß, wie diese Dinger genau funktionieren. Also beim Auto beispielsweise, da kann ich regulieren, dass es irgendwie bestimmte Art und Weise bremsen muss oder ein Fahrrad muss eine bestimmte Anforderung erfüllen. So, das geht aber nur, wenn es ein kompliziertes System ist, nicht wenn es ein komplexes System ist. Bei KI weiß ich nicht genau, was passieren wird, wenn ich diese KI benutze. Also konkret, ich nehme jetzt ein ChatGPT-Sprachmodell und ich gebe jetzt immer dieselbe Frage rein, dann wird sehr wahrscheinlich immer was anderes rauskommen. Und ich kann in dieser Form nicht genau sagen, aus A folgt B, diese KI hat eine gewisse innere Logik und insofern kann ich da auch nicht klare Regeln anwenden. Das wäre jetzt so eine Vorstellung, die geht an der Wirklichkeit von der Technologie, wie sie jetzt da ist, komplett vorbei.
Dann gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf. Wie funktioniert denn diese Technologie gerade? Also wo siehst du da den Hauptnutzen und auf der anderen Seite aber auch die Grenzen von künstlicher Intelligenz?
Wenn wir von Sprachmodellen reden, wie ChatGPT, dann musst du dir das so vorstellen, du kübelst erstmal einen riesigen Berg an Daten in dieses System rein, Sprache beispielsweise, Wörter, Wortfetzen, und dieses System wird dann berechnen nach einer statistischen Wahrscheinlichkeit, welches Wort, welcher Wortbestandteil, welcher Satzbestandteil, welcher Absatz könnte am plausibelsten, am wahrscheinlichsten auf ein bestimmtes Wort folgen. So, und wenn ich dann beispielsweise sage Amsel, Drossel, Fink und
Star.
Pudding wird unwahrscheinlich sein, Star kommt hin. So in etwa auf diesem, natürlich noch mit sehr viel mehr Daten, auf diesem Niveau funktioniert dieses System. Und das ist auch sehr gut, um sehr eloquent Sätze auszuspucken, die aber nicht unbedingt stimmen müssen. Also diese KI halluziniert, sie lässt sich Sachen einfallen, sie erkennt immer noch nicht Ursache- und Wirkungsprinzipien, sie ist sehr stark an den Datensatz angepasst, an den sie trainiert wurde. Sprich, eigentlich versteht diese KI nicht, was sie tut. Aber das Problem ist eigentlich, Menschen vertrauen zu einem System sehr leicht.
Menschen vertrauen so einem System sehr leicht. Das macht es natürlich auch einfach, zum Beispiel Fake News zu verbreiten oder manipulierte Bilder, wie wir in letzter Zeit ja häufiger gesehen haben. Wie können wir denn dann aber A, ein gesundes Vertrauen gegenüber künstlicher Intelligenz aufbauen, weil leben werden wir damit ja in Zukunft so oder so, ne? Und gleichzeitig aber dann doch die Regeln haben, die wir brauchen.
Ja, absolut. Also dieses Phänomen, dass wir der Technik übervertrauen, nennt sich in der Psychologie Overtrust-Effekt. Das ist dasselbe Phänomen, weshalb Menschen ihrem Navigationsgerät einfach blind hinterherfahren und irgendwann vertrauen die Menschen dem System mehr, als sie eigentlich müssten, weil sie sagen, das wird irgendwie schon funktionieren. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, die KI-Technologie in dieser Form zu regulieren, so nach dem Motto, erst wenn wir wissen, dass diese Technologie sicher ist, können wir sie einsetzen. Ganz ehrlich, mit dieser Einstellung hätten wir weder das Rad, noch das Feuer, noch das Messer, noch irgendwas in die Welt gebracht, weil wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird. Viel wichtiger ist, dass die Menschen erkennen, all das, was mir diese KI ausspuckt, ist ein statistisches Ergebnis. Das kann stimmen, muss aber nicht. Ich muss es nochmal gegenchecken, ich muss vielleicht nochmal überprüfen, ob es stimmt. Es kann mir helfen bei Brainstormings, wenn ich mal nicht weiterkomme bei einem Text. Es wird auch sehr viel mehr automatisiert sein. Es wird eine Zukunft geben, in der jeder so seinen digitalen Companion hat, so einen Assistenten, so wie Clippy, die sprechende Büroklammer in Word. Ja, nur besser. So, das wird in Zukunft kommen, aber diese KI wird dennoch nicht unsere Aufgaben komplett übernehmen. Wir sehen jetzt im Moment auch, es werden sich mehr neue Jobs, mehr neue Anwendungen, mehr neue Produkte ausgedacht, als Gefahr laufen, ersetzt zu werden.
So, bisschen Beruhigung von Neurowissenschaftler und KI-Experte Henning Beck. Mit ihm habe ich über die Grenzen und Chancen von künstlicher Intelligenz gesprochen und was es im Umgang damit braucht. Ich danke dir, Henning.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie wird heute mit dem höchsten Orden ausgezeichnet, mit dem man in Deutschland ausgezeichnet werden kann. Angela Merkel bekommt das Großkreuz in besonderer Ausführung. Ist in Deutschland bisher erst zweimal verliehen worden, an Konrad Adenauer und an Helmut Kohl. Und wir haben uns da gefragt, sind solche Verdienstorden, ne, mit denen schon im Mittelalter Menschen ausgezeichnet worden sind, überhaupt noch zeitgemäß, heute 2023? Welchen Sinn haben die überhaupt? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich damit beschäftigt und auch mit einem Verdienstkreuzträger gesprochen.
Ich darf Ali Can nach vorn bitten aus Essen, Nordrhein-Westfalen.
Für mich war das sehr aufregend, denn meine Eltern waren noch nie in Berlin und für die als wirklich ehemalige geflüchtete kurdische Aleviten, meine Mutter war noch nie in der Schule und die ackern ein Leben lang, sind ja so wirklich seit 13, 14 Jahren tagtäglich in ihrem Dönerimbiss und dann konnte ich sie eben mitnehmen zu was ganz Offiziellem ins Schloss Bellevue und deswegen war ich sehr, sehr aufgeregt.
Ali Can bekommt im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz verliehen für sein Engagement als Sozialaktivist. Ali Can hat unter anderem ein interkulturelles Zentrum in Essen mitgegründet und setzt sich gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Er ist erst 28 Jahre alt, als er den Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen bekommt und ist damit einer der jüngsten Ausgezeichneten überhaupt.
Da habe ich mich natürlich auch sehr, sehr geehrt gefühlt und das hat mich offen gesagt auch noch mal ein Stück weit motiviert, mehr zu machen.
Als Ali Can einige Zeit vorher die Nachricht erhält, dass er den Orden bekommen soll, freut er sich aber nicht nur, sondern wird auch etwas nachdenklich.
Dann habe ich mich auch daran erinnert, dass wir 2007 die Abschiebung erhalten haben, das Land verlassen sollten. Das war ja auch ein staatlicher Akt, also die Ausländerbehörde hat uns aufgefordert, ja eben auszureisen und das Land zu verlassen und dann aber jetzt staatlicherseits die höchste Anerkennung, da war so ein Zwiespalt in mir.
Das Bundesverdienstkreuz wird in insgesamt 8 verschiedenen Stufen verliehen. Angela Merkel bekommt die allerhöchste. Ali Can hat für sein Engagement die 1. Stufe, die sogenannte Verdienstmedaille, erhalten. So oder so aber eine besondere Auszeichnung, die im vergangenen Jahr gut 900 Menschen erhalten haben. Für ihre Verdienste im sozialen Bereich, in der Kultur oder in der Wissenschaft zum Beispiel.
Man kann sich nicht selbst vorschlagen, aber das, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass jeder Mensch kann andere Menschen vorschlagen für das Bundesverdienstkreuz. Das gibt es mittlerweile auch ein Formular im Internet. Man sollte halt schon eine gute Begründung haben.
Das ist Knut Bergmann. Er ist Politikwissenschaftler, hat zum Bundesverdienstkreuz geforscht und früher auch selbst mal im Bundespräsidialamt gearbeitet.
In der historischen Tradition in Deutschland sind Orden etwas, Archaisches, Althergebrachtes.
Schon im Mittelalter verleihen Könige solche Auszeichnungen. Später gibt es dann verschiedene militärische Orden im Deutschen Kaiserreich oder in der Zeit des Nationalsozialismus. Zum Beispiel für die besondere Tapferkeit von Soldaten im Krieg.
Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass Orden in Deutschland insgesamt keinen guten Ruf haben, beziehungsweise dass eben auch die Deutschen kein Verhältnis dazu wirklich haben.
Manche Kritiker sehen Orden heute als ein altes, überholtes Mittel, um Menschen zu würdigen. Sie seien nicht mehr zeitgemäß und passten nicht zu einer Demokratie. Ein deutsches Sprichwort sagt, Orden sind Spielzeug für große Kinder. Politikwissenschaftler Knut Bergmann sieht das anders.
Ich halte das Argument, mit dem Theodor Heuss 1951 dann das Bundesverdienstkreuz gestiftet hat, also der erste Bundespräsident, das Argument war, der Staat muss auch Danke sagen können. Und da ist was dran.
Knut Bergmann sagt, der Staat hat nicht so viele Möglichkeiten, bestimmten besonders engagierten Menschen zu danken. Das Verdienstkreuz ist eine davon und die sollte er nutzen. Sozialaktivist Ali Can war am Anfang ja noch etwas zwiegespalten, was er von seinem eigenen Orden halten sollte. Trotzdem ist er dafür, dass der Staat die Menschen, die besondere Beiträge für die Gesellschaft leisten, auch in besonderer Form auszeichnet.
Man kann Ehrenamt beispielsweise oder besondere Leistungen, die Probleme lösen, Existenzen sichern, Tote verhindern, um es mal ganz konkret zu sagen, nicht genug würdigen. Und das soll meiner Meinung nach einen wichtigen Nachahmeffekt haben, den hat es.
Ali Can weiß schon, wo er seinen Verdienstorden bald ausstellen will. Er sucht gerade nur noch das passende Möbelstück dafür.
Demnächst, wenn wir da so eine Art Vitrine haben, werden wir sie neben dem Dönerspieß aufhängen. Und damit würdige ich eben meine Eltern, die für viele unsichtbar sind, die die Sprache nicht so gut beherrschen, für viele immer so als ja, Arbeiter, nicht integriert gelten, wie auch immer. Aber man vergisst häufig, dass die Eltern letztlich die Integrationshelden sind für die jüngeren Generationen und den Weg geebnet haben, dass sie wiederum hier ankommen und sich engagieren können. Und deswegen hängt der Verdienstorden bei meinen Eltern im Dönerimbiss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.